Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr, an diesem so herrlichen, fast Sommertag da draußen. Ist wunderbar, oder, wie die Zeit vergeht? Wer freut sich auch aufs Altwerden? Es gibt nichts Schöneres. Altwerden ist herrlich. Was? Altwerden ist herrlich? Ja, super. Was ist die Alternative? Jung sterben. Also, freu dich am Herrn. Amen. Alt werden, jung bleiben, stark bleiben, das ist ein gewaltiger Segen, den wir haben. Wir kehren zurück nach unserer Osterbotschaft zur Serie Ekklesia. Und ich möchte alle begrüßen, die da sind. Ich möchte alle begrüßen, die online mit dabei sind. Heute Morgen oder wann immer ihr diesen Gottesdienst verfolgt. Und wir freuen uns sehr. Geben wir den Leuten zu Hause bitte einen kräftigen Applaus und sagen ihnen, dass wir uns freuen. Ja, als Eltern, also ich bin ein Vater, ich habe 6 Kinder, ist es eines der großen Dinge, großen Privilegien für unsere Kinder und mittlerweile auch für unsere Enkelkinder zu beten. Und wofür beten Eltern, wenn sie für ihre Kinder beten? Ich meine, das ändert sich mit dem Alter natürlich. Für kleine Kinder betet man anders wie für Teenager oder dann schon erwachsene Kinder. Also die Gebete ändern sich mit der Zeit, aber Eltern, die für ihre Kinder beten, sind ein Segen, richtig? Das ist ein absoluter Segen. Meine Eltern haben für mich gebetet und es war notwendig, glaub mir das. Und es ist wichtig, dass Eltern für ihre Kinder beten. Und in ähnlicher Weise hat auch Jesus für seine Kinder, obwohl es nicht wirklich Kinder sind, es sind Gottes Kinder und Jesus ist Gott, aber er hat für seine Nachfolger gebetet. Und was hat er gebetet, als er für seine Nachfolger gebetet hat, für seine kommende Ekklesia? Na, das, worum es wirklich geht, um das Wichtigste. Amen. Wenn ich für meine Kinder bete, dann bete ich das, was ich glaube, dass sie im Moment am meisten brauchen. Beschützung, Sicherheit, dass sie hoffentlich den richtigen Partner fürs Leben finden und so weiter und so fort. Und meine Frage an euch heute ist, was denkt ihr, was denkst du, dass Jesus gebetet hat für seine Nachfolger? Was denkst du, hat er geglaubt? Und natürlich lag er richtig, alles was Jesus glaubt und denkt, ist richtig. Was denkst du, hat Jesus gedacht, ist die größte Gefahr, die größte Bedrohung für seine Nachfolger, für seine Kinder, für die Ekklesia? Und genau das werden wir uns heute anschauen. Wir werden uns heute unterhalten über die größte Gefahr, die größte Bedrohung für uns Jesus-Nachfolger. Und der Titel der Botschaft lautet, der Feind in unserer Mitte. Und nach der Osterbotschaft, nach der Auferstehungsbotschaft kehren wir zurück, wie gesagt, zu unserer Serie Ekklesia. Und die gute Nachricht ist, wenn du dir kein griechisches Wort im ganzen Neuen Testament merkst, das Wort Ekklesia wirst du nie vergessen, habe ich recht? Was bedeutet Ekklesia? Es ist das Wort, was in unseren deutschen Bibeln als Gemeinde oder Kirche übersetzt wird, was natürlich nicht ganz korrekt ist, denn im wahrsten Sinne des Wortes ist das Wort Ekklesia die Versammlung, die Menschen, die sich in einer Sache versammeln. Und da geht es nicht notwendigerweise um den Glauben, sondern dieses Wort Ekklesia wurde auch verwendet in der Politik oder wenn Frauen zusammengekommen sind, war es eine Ekklesia von Frauen oder eine Ekklesia von Männern oder eine Ekklesia von Fußballern. Also da haben wir damals nicht gespielt, weiß ich, glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, eine Ekklesia war kein geistliches oder religiöses oder spirituelles Wort. Das Wort Ekklesia bedeutet nichts anderes wie Versammlung. Also nicht Kirche oder Gemeinde, schon gar nicht Gebäude, sondern immer was? Menschen. Sagen wir das gemeinsam. Menschen. Die Kirche, die Ekklesia, ist niemals ein Gebäude, sondern sind immer Menschen, die sich versammeln in einer Sache. Und unsere Sache ist das Reich Gottes mit einem König und sein Name ist Jesus. Herzlichen Dank. Das ist die Ekklesia. Dass daraus das Wort Kirche entstanden ist, ist bedauernswert. Es ist schade, dass wenn du heute auf die Straße gehst und das Wort Kirche da so hinauswirfst, dass du wahrscheinlich von 99 Leuten von 100 werden die Menschen glauben, es handelt sich um ein Gebäude. Wahrscheinlich 99% werden denken, aha, er redet von einer Kirche, das muss irgendwo vier Wände haben, ein Gebäude sein, vielleicht sogar mit einem Turm. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit sein. Und eines, was wir gelernt haben, ist, es gibt im Neuen Testament, es gibt, besser gesagt, im Neuen Bund, keine heiligen Gebäude mehr, keine heiligen Plätze mehr, keine heiligen Stätten mehr. Wer ist der Tempel Gottes? Wir, der Mensch, der an Jesus Christus glaubt, Frau oder Mann oder Kind, egal wer in Jesus ist, ist Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist so eine gewaltige Wahrheit. Und das aus den Köpfen der Menschen rauszubringen, dass wenn wir von Kirche reden oder Gemeinde reden, dass wir nicht von einem Gebäude sprechen, sondern immer von Menschen, da haben wir nicht nur in der katholischen Welt oder in der evangelischen Welt, sondern direkt auch vor unseren Augen in der baptistischen, pfingstlichen Welt genau das gleiche Problem. Die Menschen glauben, das Gebäude ist heilig, das Gebäude ist ein Tempel, das Gebäude ist die Kirche und es ist nicht wahr. Wir sind die Gemeinde. Menschen, die versammelt sind um einen König und um ein Königreich und das ist das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist, was wir hier tun. Das Ziel der Ekklesia ist, die Welt erreichen. Die Welt erreichen mit dem Reich Gottes, mit der Person dieses Reiches, mit den Prinzipien dieses Reiches, mit den Werten dieses Reiches, aber primär mit der Person dieses Reiches. Er heißt wie? Jesus Christus. Und unsere Botschaft lautet, Gott kam in diese Welt. Sagen wir das gemeinsam. Gott kam in diese Welt, um etwas für diese Welt zu tun. Die Welt wiederum ist nicht der Globus, sondern die Welt sind die Menschen. Wenn Johannes im Kapitel 3, Vers 16 Jesus zitiert und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, was meint er da? Er hat den Erdball geliebt? Er hat das Meer und die Berge und die Täler geliebt? Nein, er meint, genauso wie der Ekklesia, er meint die Menschen. Die Menschen in dieser Welt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der zur Welt gehört, und das warst du und war ich und sind wir alle, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und eines, was wir auch ganz stark betont haben, ist, die Ekklesia ist ein nach außen gerichtetes, wohin gerichtet? Nach außen, nicht nach innen, nicht ich, mich, meiner, mir, wir vier, unsere vier Wände, sondern nach außen gerichtet, multikulturelles, sich multiplizierendes Movement. Und liebe Freunde, das sehen wir in der Apostelgeschichte vom ersten Tag an. Es war nach außen gerichtet, es war multikulturell, die Menschen waren von der ganzen damaligen Welt in Jerusalem, haben das Evangelium gehört, es hat sich sofort multipliziert und es wurde eine Bewegung und kein Gebäude. Die hatten keine Gebäude. Die trafen sich in Häusern, in Theatern, am Waldrand, am Feld, überall wo Gelegenheit war, sich zu versammeln, versammelte sich diese Ekklesia. Und ich weiß, das ist so schwer, aus unseren Köpfen rauszubringen, denn ich muss mich auch manchmal bremsen, wenn ich sage, ich fahre in die Gemeinde. Was für ein Quatsch. Ich fahre nicht in die Gemeinde, ich fahre in ein Gebäude, wo sich Mittwoch und Sonntag und online Menschen, die zur Ekklesia gehören, versammeln. Haben wir das? Und dieses Movement wurde natürlich geprägt von den Lehren Jesu, inspiriert vom Leben Jesu, aber, und das ist ganz wichtig, bevollmächtigt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Sag mal Auferstehung. Und wir werden jeden Sonntag über die Auferstehung reden, denn das ist unsere einzige Botschaft. Das ist die einzige Botschaft, die uns vereint, die uns rettet, die uns erlöst, die uns in dieses Reich gebracht hat. Ohne Auferstehung haben wir ein Märchen, eine Illusion, nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du die Evangelien und die Apostelgeschichte liest, findest du sehr schnell heraus, dass es darum geht. Übrigens, es gibt 4 Evangelien im Neuen Testament und die Apostelgeschichte. Und in den 4 Evangelien plus Apostelgeschichte sind 5 Bücher, richtig? Oder 5 Abschnitte oder Kategorien des Neuen Testaments. In allen dieser 5 Bücher wird Jesus zitiert mit "Geht in die Welt". Geht in die Welt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so wie mich der Vater gesandt hat, sende ich euch. Kapitel 1, Vers 8 der Apostelgeschichte. Ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Also es ging immer darum, dass die Ekklesia nach außen gerichtet war, um der Welt zu sagen, Gott hat was Gewaltiges in dieser Welt für die Welt getan. Und unser Glaube, so wie deren Glaube, ist verankert in der Auferstehung Jesu Christi. Und wenn du eine oder mehrere dieser Botschaften verpasst hast, bitte geh auf unsere Webseite, auf unseren YouTube-Kanal, auf Spotify und zieh dir das nochmal hinein. Es ist so wichtig. Ich sage dir ganz ehrlich, diese Serie über die Ekklesia, über die Gemeinde, über das, was das Jesus-Movement ist, wird diese Kirche, diese Gemeinde, unsere Versammlung für immer prägen. Das sind wir. Das muss in unsere DNA. Wir sind nicht dieses Gebäude. Wir sind eine Bewegung von Menschen, die in die Welt geht, die in der Welt arbeitet, die in der Welt wirkt, die die Liebe Gottes mit den Menschen teilt und Menschen durch seine Liebe und seine Güte und seine Wahrheit verändert wird. Bist du mit mir? Das sind wir und das werden wir immer sein. Und deswegen schauen wir zurück ins erste Jahrhundert. We are looking back to stay on track. Sagen wir es gemeinsam, also Englisch kannst du. We are looking back to stay on track. Also wir schauen zurück, um auf Schiene zu bleiben. Wie waren diese Männer, wie waren diese Frauen drauf? Wie haben sie gelebt, wie haben sie gedacht? Diese Menschen, die zu seinen Füßen sitzen durften, was für ein Privileg, stell dir vor. Stell dir vor, du hättest gelebt in der Zeit, wo der Messias auf der Erde ging, wandelte, lebte. Und dann hat es die Menschen gegeben, die ihn abgelehnt haben. Natürlich trifft die ein härteres Gericht. Warum? Er war direkt vor ihren Augen und sie konnten ihn nicht erkennen. Und wir haben gesagt, diese Augenzeugen haben einen Anker gehabt und das war die Auferstehung ihres Herrn. Ihr Herr starb, wurde begraben und niemand hat mit der Auferstehung gerechnet. Niemand hat damit gerechnet. Obwohl er es ihnen mehrmals vorausgesagt hat, haben sie nicht verstanden. Ich werde auferstehen. Sie haben es nicht für möglich gehalten. Und selbst als sie das leere Grab vorgefunden haben, waren sie noch traurig, bis sie ihn dann gesehen haben. Was wir auch betont haben, ist, es gibt verschiedene Ausdrucksformen des Christentums, des christlichen Glaubens. Diese haben sich über die Zeit verändert, durch die Kulturen und durch die Zeiten. Zum Beispiel, es ist unbestritten, dass unterschiedliche Gruppierungen, Kirchen, Gemeinschaften das Abendmahl anders feiern oder anders taufen oder die Liturgie anders ist oder anders singen, anders anbeten. Aber das stört uns überhaupt nicht, oder? Denn wir haben eine gemeinsame Einheit. Das ist nicht, wie wir taufen und nicht, wie wir singen und nicht, wie wir das Abendmahl feiern, sondern unser Glaube an Jesus Christus. Er ist der König und wir tragen ihn in die Welt. Und immer, und dazu komme ich heute, wenn über zweitrangige Nebensächlichkeiten gestritten wird, dann wird die Welt betrogen und bestohlen, weil sie Jesus nicht finden, weil Christen beschäftigt sind mit dem Streiten. Habe ich recht oder Amen? Und das ist das, darüber reden wir heute. Und das ist die größte Gefahr. Aber langsam, ich bin jetzt ein bisschen vorweggegriffen, das essentielle Element des Jesus-Movement hat sich nicht verändert. Das essentielle, obwohl sich die Formen, der Dresscode, wie sich Menschen kleiden, ob sie eine Mütze tragen oder nicht, oder einen Kittel oder nicht, ob sie 3 Stunden sich versammelt oder nur 1 Stunde, egal, all das ist, hat Spielraum, amen? Aber was keinen Spielraum hat, ist das Essentielle. Wir haben einen Herrn und Erlöser, einen König, einen Gott. Sein Name ist Jesus und das glauben wir und das ist unsere Einheit. Egal, ob wir Katholiken sind oder evangelisch oder Baptisten oder Pfingstler oder orthodox, es muss uns diese Wahrheit vereinen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er kam in diese Welt, um für Sünder zu sterben. Sein Auftrag, seine Mission, sein Mandat hat sich nicht verändert und, liebe Freunde, wird sich niemals verändern. Es bleibt gleich. Daher ist es so wichtig, auf Schiene zu bleiben. Oder schauen, wenn wir abkommen, wenn Nebensächlichkeiten zur Hauptsache werden, dass wir wieder zurückkommen auf die Hauptsache, denn das ist entscheidend. Und weißt du, genauso wie die meisten, also genauso wie keiner, Entschuldigung, mit einer Auferstehung gerechnet hat, niemand, hat auch niemand geglaubt, wirklich. Ich habe Kirchengeschichte auf und ab gelesen, nicht auf und ab, aber ein bisschen gelesen. Aber niemand hat erwartet, dass dieser Jesus mit seinen 12 Hanseln und den Nachfolger das 1. Jahrhundert überlebt. Niemand. Und sogar im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert hat ein gewisser Voltaire gesagt, in 100 Jahren wird es die Bibel nicht mehr geben. Also, aber du musst verstehen, im 1. Jahrhundert hat niemand damit gerechnet. Niemand geglaubt. Keiner glaubte, dass das überleben wird. Niemand. Aber wer weiß, es hat überlebt. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die größte Prophetie aller Zeiten ist die Ekklesia. Und egal was kommt, egal was Satan oder irgendwer anderer probiert, diese Ekklesia, diese Bewegung wird unaufhaltsam sein. Es wird nach außen gerichtet sein, es wird multikulturell sein, es wird sich multiplizieren und es wird in jedem Land, in jeder Nation, in jedem Stamm, in jedem Volk präsent sein. Hallo, willkommen in der Realität. Wir sind da. Amen. Es gibt nichts Größeres wie die Ekklesia, wie die Gemeinde Jesu. Und heute, wenn du die Ohren spitzt, wirst du was lernen. Ich habe auch viel gelernt in der Vorbereitung. Übrigens, ich lerne am Sonntag immer am allermeisten. Warum? Weil ich mich mit dem, was ich predige, mindestens jede Woche, manche glauben ja, ich arbeite nur am Sonntag oder am Mittwoch, aber stimmt, der hast dir recht. Glaub das weiter. Aber ich habe mich für heute Minimum 15 bis 20 Stunden vorbereitet. Dieses Thema ist so wichtig. Und glaub mir, es ist wichtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes ernst nehmen. Und das tun wir hier in einer gewaltigen Art und Weise. Amen. So, und wenn die Menschen im 1. Jahrhundert nicht glaubten, der Überzeugung waren, dieses Movement, diese Bewegung wird nicht dauern, sie wird nicht überleben. Dann wissen wir, es ist was Übernatürliches, oder? Und das ist es. Aber nur weil etwas übernatürlich ist, können wir nicht sagen, ja, wir lehnen uns zurück, brauchen wir eh nichts tun, vor der Funkserver. Nein, sondern wir müssen uns schützen vor der größten Bedrohung unserer Zeit, der größten Bedrohung des Reiches Gottes. Und was hat Jesus jetzt gemeint, würde die größte Bedrohung der Ekklesia sein? Was glaubt ihr? Denkt einmal mit mir. Na, ist eh ganz klar, oder? Wer weiß die Antwort? Die Grünen. Und alle anderen Linken und Linksradikalen, oder? Nicht? Also, die FPÖ, Herbert Kickl, ist er vielleicht der Antichrist? Und alle anderen Rechtsradikalen? Nein, überhaupt nicht, sondern die ÖVP-Wähler. Weil die sind weder links noch rechts. Und Jesus hat ganz klar gesagt, wenn ihr doch heiß oder kalt werdet, weil ihr Mitte irgendwas seid, spuck ich euch aus. Jetzt wissen wir, die ÖVP ist das Problem. Für die deutschen Zuschauer die CDU und FPÖ, AfD. Ich mache Witze. Habt ihr schon gemerkt? Okay. Der gottlose Humanismus ist das Problem, oder? Greta Thunberg ist unsere größte Bedrohung. Die Klimakleber oder die Pride-Flaggeschwinger. Das Pride-Movement ist die Bedrohung, oder? Nein, ich glaube, es ist Wladimir Putin. Oder Joe Biden. Obwohl, der ist eher eine Bedrohung für sich selbst. Na, aber sagen wir mal ganz ehrlich, Donald Trump, oder? Donald Trump ist doch der Antichrist, nicht? Und außerdem die größte Bedrohung für das Reich Gottes. Amen? Nein! Ich mache Witze. Ehrlich jetzt. Heute müssen einige aufwachen. Weil einige sitzen hier, die glauben immer noch, dass die größte Bedrohung der Kirche da draußen in der Welt ist. Und das ist sie ganz sicher nicht. Im ersten Jahrhundert hat es einen Kaiser gegeben, der war antichristlicher, ging's nicht mehr, richtig? Es hat Götzendienst gegeben, es hat die Vielgötterei der Griechen und Römer gegeben, es hat den Tempelkult und die Tempelanbetung gegeben, die heidnischen Götter, und trotzdem ist die erste Ekklesia was? Explodiert. Und ich kann dir zeigen in der Apostelgeschichte, je mehr Verfolgung, umso größer wurde das Feuer innen. Gefährlich ist es, wenn wir es zu bequem haben und gar nicht wissen, was Verfolgung bedeutet. Amen. So, ich bin noch nicht angekommen, aber ich möchte es gut aufarbeiten. Ich sage, alles, was ich jetzt bis jetzt gesagt habe, das sind alles keine Feinde. Und ich sage es noch einmal, wir haben in diesem Jahr ein Wahljahr, sowohl hier als auch in den USA. Und ich möchte es vorwegnehmen. Darf ich dir was sagen? Geh wählen, ja, weil es ist wichtig, dass du wählst. Wir leben in einem Land, wo man wählen darf, Gott sei Dank. Aber darf ich dir was verraten? Für die Ekklesia, für Jesu Movement, ist es wurscht, wer gewinnt. Absolut wurscht. Absolut, nicht, macht's ein bisschen, nein. Absolut wurscht. Und egal, wer gewinnt, hier oder in Amerika, Jesus wird nicht aus allen Wolken fallen. Er wird nicht sagen, oh mein Gott, meine Ekklesia ist in Gefahr. Sind wir noch wach? Warum? Weil die Ekklesia alles überlebt hat und er hat versprochen, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist die Wahrheit. Zu viele Christen sind zu politisch und wir haben aber nur einen König und sein Name ist Jesus. Amen. Ich habe jetzt nicht gegen Wählen geredet, ich gehe wählen und ich weiß, wen ich wähle. Und ich sag dir nicht, wen ich wähle, weil es dir einen Schmorn angeht. Weil Themen sind wichtig. Themen sind wichtig. Aber die Themen sind alle, sag einmal alle, zweitrangig. Das Wichtigste ist Jesus, sein Reich, und das ist unerschütterlich. Es tut meinem Herzen weh, auf beiden Seiten, sowohl wie linkslastig, rechtslastig oder lauwarm. In der Mitte. Egal. Es tut meinem Herzen weh, wenn ich sehe, dass Christen ihr Vertrauen, ihre Hoffnung setzen in einen Politiker oder eine Partei. Wer ist mit mir? Wir haben ein anderes Reich, eine andere Agenda. Ich bin am Ostermontag mit einem jungen Mann, 24, 25, im Auto gesessen und ich habe dann ein bisschen begonnen und so zu reden über die Zeit, in der wir leben, ein paar Themen. Ich wusste, er ist ungläubig, komplett ungläubig und habe ihn ein bisschen so im Spaß ein paar Themen angerissen, wo ich ihn eigentlich kitzeln wollte. Ja? Klimawandel, Ukraine-Krieg, Donald Trump und Joe Biden. Ich habe ein paar Sachen angeteased, ohne was zu sagen. Aber er war ganz begeistert, weil ich ein paar Sachen gesagt habe, die haben ihm gefallen. Und dann habe ich aber gesagt, aber weißt du was? Ich habe keine Hoffnung in die Politik. Ich habe keine Hoffnung in irgendeinen Politiker. Manche gefallen mir definitiv besser wie andere. Amen. Manche gefallen uns definitiv besser, richtig? Aber meine Hoffnung ist in keine politische Partei oder Agenda oder Interessensgruppe. Dann sagt er wörtlich. Und dann haben wir ja gar keine Hoffnung. Sag ich, und genau deswegen haben wir Ostern. Und dann sagt er zu mir wörtlich, für mich ist das nur eine Tradition. Sag ich, das ist das Problem. Unsere Hoffnung ist Ostern. Nicht der Osterhase, nicht die Eier. Eier braucht man sucht sie nicht. Ja? Eier hat man sucht sie nicht. Aber du musst wissen, es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere größte Gefahr nicht da draußen ist. Ich bin neulich in Mödling über den Regenbogen-Zebrastreifen drüber gegangen. Ich muss ehrlich zugeben, ein paar Mal bin ich außen rumgegangen, ja? Aber letztens bin ich tatsächlich drüber gegangen und habe mir gedacht, der hat überhaupt keine Macht. Der hat keine Macht. Das ist nicht meine Religion. Das ist nicht mein König. Mein König ist Jesus. Wachen wir auf! Was kann ein Regenbogen und ein paar, die heute so unterwegs sind, dem Reich Gottes anhaben? Wisst ihr, wie viel? Null! Nichts! Und wisst ihr was? Und wenn wir Angst haben, unsere Kinder werden in der Schule verzogen oder indoktriniert, darf ich dir was verraten? Die Verantwortung für ihre Kinder bis in deinem Haus. Und wenn sie Jesus kennen, werden sie da draußen in der Welt nur noch stärker und bolder. Und nicht das Gegenteil. Ist unsere Verantwortung. Natürlich ist es traurig, dass den Kindern dieser Welt so viel Blödsinn verzapft wird. Das ist ja keine Frage. Aber unser ultimativer Feind, und wir sollten für diese Themen eintreten, wir behandeln sie auch hier. Ich habe ein Interview vor kurzem gemacht, genau über den Feminismus und so weiter. Das sind wichtige Themen, über die wir reden und diskutieren, richtig? Aber es ist nicht das Wesentliche. Sagen wir das gemeinsam. Es ist nicht das Wesentliche. Haben wir das verstanden? Ja, bitte, mein Ziel heute ist, dass du wählen gehst, dass du das Richtige wählst, aber dass du keine Hoffnung hast in einen Menschen, sondern in Jesus Christus, unserem König. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Denn Österreich, das Reich Öster, wird vergehen. Das Reich Jesu wird niemals vergehen. Eines Tages wird es Amerika nicht mehr geben. Vielleicht früher, als man glaubt. Eines Tages wird es Österreich nicht mehr geben. Eines Tages wird es Deutschland nicht mehr geben. Aber das Reich Jesu Christi ist für alle Ewigkeit. Und unsere Treue gilt dem König aller Könige. Und nicht einem irdischen, auf Zeit angesetzten Regenten oder Politiker oder sonst was. Was ist die größte Bedrohung? Bitte gut aufpassen heute. Bitte pass gut auf. Und ich will es nicht überbetonen, ich will es aber auch nicht unterbetonen. Ich will es nicht überbetonen, damit ich jemanden verliere, ich will es aber auch nicht unterbetonen, damit wir glauben, ist eh nicht so schlimm, ist eh nicht so tragisch. Das, was wir heute besprechen werden, ist eine große, große, große Sache. Es geht um sehr, sehr viel. Vor allem in dieser westlichen Welt, wo wir uns in einer so politischen Phase befinden. Viele außerhalb der Ekklesia und vor allem innerhalb der Ekklesia wollen uns davon überzeugen, dass die Bedrohung außerhalb ist. Pass gut auf. Viele YouTube-gute Prediger, Menschen, die ich sehr schätze, gibt's viele. Es gibt auch manche, die denke ich, die sollten was anders tun. Das ist auch meiner Meinung. Wer hat schon mal einen Prediger gehört, denkt, du brauchst einen anderen Job. So geht's ja nicht, der steht jetzt gerade vor und dann gibt's was, ja. Aber ich will nur sagen, es gibt Menschen, die sind dafür definitiv nicht ausgewählt. Aber es gibt wirklich gute Prediger und Menschen, die ich sehr, sehr schätze, die aber leider, und ich habe auch vielleicht dazu gehört, und ich bei mir ändert sich gerade sehr viel und ich versuche wirklich auch selbst in den Spiegel zu schauen, aber die wollen uns weismachen, dass da draußen ein Problem ist. Sag mal da draußen. Dass da draußen ein Problem ist, was die Gemeinde oder die Ekklesia auslöschen könnte. Und liebe Freunde, da draußen ist nichts, was die Ekklesia auslöschen könnte. Im Gegenteil, wenn die Verfolgung zunimmt, dann wird es eine Erweckung geben, dann wird es einen Strom geben, wo Menschen nach der Wahrheit suchen. Das war immer so, wird immer so sein. Das, was von draußen kommt, wird natürlich, das Dunkle wird immer dunkler, richtig? Die Finsternis, aber was, wenn die Finsternis immer finsterer wird, was eigentlich ein Widerspruch ist, was passiert da mit dem Licht? Das Licht kann mehr und mehr leuchten. Die Finsternis, die wir haben, unbestritten in dieser Welt, mit all den Lügen und all den Dingen, die die Medien uns vorgaukeln und alles Mögliche, all diese Sachen erlauben uns, diese Botschaft noch viel besser zu positionieren, richtig? Ja? Wenn du einen Christen in Nordkorea treffen würdest, findest du jemanden, der würde im Nu sich die Kugel geben lassen für Jesus, ohne nachzudenken. Das ist ein ganz anderes Level von Commitment. Aber die leben wie die Untersten. Die leben wirklich ganz, ganz schrecklich. Aber sie vertrauen Jesus. Das heißt, je schlimmer die Verfolgung, je schlimmer die Lüge, die Unwahrheit, umso heller kann unsere Botschaft leuchten. Und die Menschen kommen drauf. Es muss etwas geben. Eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht da draußen, sondern sie ist in der Ekklesia. Jesus ist unsere Hoffnung und er alleine. Amen. Sagen wir noch wach. Aber es gibt leider Leute da draußen, auch Christen, die uns weismachen wollen, dass da draußen eine Bedrohung gibt. Und denk einmal drüber nach. Braucht ein Movement, eine Bewegung, die vor 2000 Jahren gestartet ist, mit einem Nobody. Jesus war in den Augen der Menschen ein Nobody. Er war so Gottes Sohn. Aber in den Augen der Menschen war er ein Nobody, umgeben von 12 noch größeren Nobodies, der in einem Kaff aufwuchs. Weil einer der ersten Jünger, Nathanael, hat zu ihm gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Wie wenn du heute sagen würdest, was gibt's in Mühlviertel Gescheites? Oder im Waldviertel? Und Jesus wurde nachgesagt, er ist aus Nazareth. Übrigens ist ihm auch nachgesagt worden, er sei ein Freund der Säufer und Sünder. Das heißt, er ist ein bisschen abgehängt mit den schrägen Leuten. Aber ein Nobody. Wie kann so ein Movement, und das noch dazu eingezwickt ist, irgendwo zwischen dem Tempel des Judentums und dem Römischen Reich, wie kann so ein Movement, das 2000 Jahre besteht, Gefahr laufen, unterzugehen? Nie im Leben. Braucht das Jesus-Movement die Beschützung oder die Bestätigung von Politikern? Ist ehrlich. Ja oder nein? Nein. Nie. Hat Cäsar, Kaiser, Nero das Christentum bestätigt? Never. Es war mit dem Leben bedroht, mit dem Tod. Wir brauchen, hör mir gut zu, die Ekklesia braucht keine Bestätigung von einer Partei oder von einem Politiker, braucht kein Endorsement von einem Prominenten. Ich habe früher gedacht, ja, ich war früher Tennisspieler, ja, oder ein Fußballer war ich auch, und ich habe alles ein bisschen probiert. Wenn ich ein berühmter Fußballer wäre, dachte ich mir, dann würde ich Jesus predigen, und weil ich so berühmt bin, würden alle glauben. Wer weiß, dass das der größte Pfeifentraum ist, den es gibt. Ja? Es gibt so viele berühmte Menschen, die an Jesus glauben, die auch öffentlich damit in die Öffentlichkeit gehen. Aber deswegen wird kein Mensch mehr gläubig. Es wird auch kein Mensch mehr gläubig, weil irgendein Politiker sagt, ich bin Christ. Wir brauchen die Bestätigung. Wir brauchen die Beschützung von der Politik nicht. Wir brauchen Jesus. Oh, bitte Jesus, schau, dass der gläubig wird, und bitte, dass der Politiker gläubig wird, dass im Land... Na, es war immer das Gegenteil. Die Regierung war ganz ungläubig und das Reich Gottes wuchs immer stärker. Freuen wir uns, wenn ein Politiker gläubig wird oder gläubig ist? Ja. Aber das ist für unsere Ekklesia nicht relevant. Und jeder Politiker, und in Amerika ist es der Fall, der das Christentum benutzt, um Stimmen zu bekommen, ist auf gefährlichem Boden. Gefährlichen Boden. Tun es auf beiden Seiten übrigens. Tut der eine wie der andere. Also nicht jetzt glauben, ich bin auf einer Seite, überhaupt nicht. Du würdest dich würde überraschen, wo ich stehe. Aber ist ein anderes Thema. Du darfst weiter raten. Nicht so schwer, aber ist es ja okay. Aber du musst wissen, das tut nichts zur Sache. Das ist der persönliche Glaube dieses Politikers. Aber bewirkt für die Ekklesia und das Wachstum, nur weil einer sagt, ich bin Christ, gar nichts. Sagen wir da eine Meinung. Nur weil der beste Fußballer Österreichs ein bekennender Christ ist, hat es in Österreich keinen Menschen mehr gläubig gemacht. Außer die Leute, die er selbst persönlich evangelisiert. Oder in seinem Fußballclub. Ich rede von David Alaba. Aber verstehen wir das? Die Ekklesia ist nicht angewiesen für Beschützung oder Bestätigung von außen. Die größte Gefahr ist ganz woanders. Und wenn das Transgender- und Pride-Movement noch hässlicher wird, spielt das für die Ekklesia keine Rolle. Traurig für die Leute, aber für uns ist es nicht bedrohlich, weil es eine ganz andere Bedrohung gibt. Seid ihr noch wach? Ich komme gleich dazu. Braucht der Löwe aus dem Stamm Juda einen Leibwächter? Niemals. Wir sind nicht zerbrechlich, wir sind nicht abhängig. Die Ekklesia hängt nicht am seidenen Faden, auch in Österreich nicht. Jesus is under control, baby. Amen. Die Kirche vergeht nicht. Jesus vergeht nicht. Seine wahren, echten Nachfolger werden nur noch stärker, wenn es heißer wird. Und wenn uns nicht jemand rettet von dieser verdorbenen Welt, wenn nicht endlich da draußen was passiert, wenn dieses Böse nicht verschwindet, dann gibt's uns bald nicht mehr. Nein. Aber hier ist das Problem, wenn Christen und Kirchenführer wie ich zum Beispiel, Pastoren oder Leiter, beginnen so zu denken, dann sind wir Teil des Problems. Wenn ich hier predigen würde, zum Beispiel, ihr müsst da in diese Richtung wählen oder da, und ich würde einen Kandidaten und öffentlich unterstützen, dann würde ich der Gemeinde Christi schaden. Warum? Weil ich die Hoffnung auf eine Politik lenke und weg von Jesus. Weißt du, wie du wählen solltest? Auf deinen Knien. Bete, 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 bete und dann wähle. Aber nicht, weil der Pastor das sagt oder sonst wer, sondern weil du den Herrn gefragt hast, dass du wählen sollst. Richtig? Unsere Hoffnung ist nicht in der Politik. Sagen wir uns da klar. Sonst gefährden wir uns selbst. Sonst werden wir die eigene Bedrohung. Warum hat Jesus gesagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen? Matthäus 5, Vers 43. Weil wir als Christen keine Feinde haben brauchen. Es gibt Menschen, die sehen mich als Feind, aber weißt du was? Ich erwidere ihnen nicht gleichermaßen. Als Christen brauchen wir keine Feinde haben. Was tun wir mit Menschen, die uns als Feinde sehen? Wir beten für sie. Wir lieben für sie. Lieben sie. Weil wenn du jemanden als Feind siehst, beginnst du, ihn so zu behandeln. Und viele von uns sind dessen schuldig. Wir wollen unserem König folgen. Sagen wir das gemeinsam. Wir wollen unserem König folgen. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Auch wenn du richtig liegst und die falsch liegen. Liebe gewinnt immer. Ich habe das am Mittwoch erzählt, ich erzähle es jetzt. Nicht, weil ich mich, ich mache das öfters, drum, es ist jetzt nicht Angeberei, aber diese Woche war ich essen alleine, habe meine Spaghetti gegessen. Und am Nebentisch, die waren schon da vor mir, und ich saß mit, habe meine Spaghetti gegessen, saßen zwei junge Männer, Anfang 20, ganz in Schwarz gekleidet, mit dieser Plakette, Mormonenplakette, ihr kennt das, oder? Ich habe mal gesehen, in der U-Bahn vielleicht oder wo auch immer. Und ich habe bestellt und dann habe ich rüber, hey, ihr seid von Salt Lake City. Sagt er, yes. Und ja, ihr seid auf eurer zweijährigen Mission hier. Yes. Also ich habe alles gewusst, was die nicht wissen. Ja. Also ich kenne das Mormonentum besser als die zwei wahrscheinlich. Aber ich sage nur, auf jeden Fall. Aber ich dann gesagt, ja, wir könnten uns jetzt lange über Jesus unterhalten. Ich glaube, ihr habt ein bisschen andere Meinung über Jesus als ich. Denn ich bin Christ und sie haben dann komisch geschaut. Und ich bin evangelikaler Pastor. Oh, wir sind beide auf Mission, habe ich. Alle drei sind wir auf Mission. Und dann, ich habe mit ihnen nicht diskutiert, ich habe mit ihnen nicht gestritten, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die sind aufgestanden. Die werden mich nie vergessen, da bin ich mir ganz sicher. Die sind aufgestanden, wollten zahlen und ich habe sie gestoppt, habe zum Kellner gesagt, bitte bring mir ihre Rechnung. Ich habe für meine Spaghetti und von deren beiden Pizza bezahlt. Denen ist die Schublade runtergefallen. Ich sage, seid gesegnet, Jesus liebt euch. Das passiert mir nicht immer. Darf ich etwas ganz Schieres erzählen? Vor kurzem hat mir jemand den Mittelfinger gezeigt. Beim Autofahren, wirklich. Das passiert mir hin und wieder. Und ich frage mich mittlerweile, ob ich der Schuldige bin. Und wahrscheinlich bin ich das Problem, ja. Weil ich vorschaue, machen wir eine gesenkte, was der was. Aber der hat mir den Mittelfinger gezeigt, die Christi ist Zeuge. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Hab mir aufbudelt wie ein Hanser. Fragst die Christi. Ich war dann über eine Stunde in meinem Auto traurig. Sagt die Christi zu mir, schau, Gott arbeitet in dir, du bist traurig. Du hast dich gerade benommen, alles andere wie ein Jesus-Nachfolger. Wer von euch weiß, in uns ist der Simon und der Petrus. Manchmal sind wir sowas von daneben und manchmal haben wir glorreiche Zeiten. Und ich sage, das nächste Mal, wenn ich vor mir beim Biller oder beim, egal wo ich bin, eine Frau sehe mit Kindern, die zu wenig im Wagel hat, werde ich meine Kreditkarte rausziehen und sagen, geh weg, ich zahle das. Freunde, ich sage euch was. Das ist Christentum, Amen. Sind wir noch wach? Nicht Feinde haben und gegen alle sein, sondern liebt eure Feinde und tut ihnen Gutes, betet für sie. Weißt du, Gott hat keine Feinde. Gott hat keine Feinde. Es gibt Feinde Gottes. Aber Gott hat keine Feinde, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und die waren seine Feinde. Und im Römer 5 steht, dass Christus für uns starb, während wir noch gegen ihn seine Feinde waren. Und das muss unsere Haltung sein. Jesus starb für uns, als wir seine Feinde waren. Das muss unsere Haltung sein. Wir sind seine Nachfolger. Wir zeigen dieselbe Liebe. Jetzt den Typen sehen sollen. Der hat zittert vor mir. Wenn du zuschaust, bitte um Himmels Willen, verzeih mir. Ich habe mich aufgeführt wie ein Irrer. Wer weiß, was ich meine? Kannst du gar nicht vorstellen bei mir, gell? Aber ist ein anderes Thema. Aber der hat es beidelt. Der hat es richtig beidelt. Ich habe gesagt, mir zeigt den Finger nimmer. Und die Christi hat gelacht. Die Christi saß im Auto und lachte. Und sagte, was ist mit deiner Predigt, wo du sagst, wenn dir jemanden ein Finger zeigt, zeigst du ihm zwei. Okay, genug fürs Beichten heute, okay? Wer liebt mich noch? Wer hat sowas auch schon mal gemacht? Schaut nicht so scheinheilig. Aber auf die Mormonengeschichte bin ich stolz. Und ich bin dann rausgegangen aus diesem Restaurant und dachte mir, genau das ist es. Genau das ist es. Davon braucht man mehr. Weil Christen sind Geber. Christen sind großzügig. Christen sind Vergeber. Amen. Und Christen sind Helfer in der Not. Immer. Bin nur in der Einleitung. Was ist, wenn wir da einen zweiten Teil draus machen? Wer hat was dagegen? Nicht? Nicht, ist schon genug. Okay, gut. Okay, Jesus hat ein Gebet gebetet. Und zwar im Johannes Kapitel 17. Johannes 17 hat Jesus dieses Gebet gebetet für seine Nachfolger. Und offenbart hier, was wirklich wichtig ist. Lesen wir Johannes 17. Das sind 26 Verse, die können wir heute nicht lesen. Wollten wir auch nicht lesen, aber lies sie einmal wirklich durch. Die sind genial. In Vers 8 steht, Vater, lieber Vater, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie, unterstreicht er das, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Bewahren vor was? Bewahren vor was? Was redet Jesus hier? Sie sollen eins sein. Sag einmal eins. Eins. In was eins? Immer gleicher Meinung? Nein. Eins in Absicht, Zweck und Ziel. Schreibt das bitte auf. Eins in Absicht, Zweck und Ziel. Das ist alles. Alles andere ist sekundär. Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Mit anderen Worten, wir sollten das fortsetzen, was Jesus begonnen hat. Seinen Auftrag, seine Mission. Was ist dieser Auftrag? Den himmlischen Vater in dieser Welt zu repräsentieren. Jesus kam für zwei Dinge, um uns den Vater zu zeigen, um für uns sein Leben für uns niederzulegen. Johannes 14, 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So sieht die Liebe Gottes aus. Vers 20. Doch nicht nur für diese hier bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also für uns. Er betet für die, die später kommen, die durch ihr Wort zum Glauben kommen würden, dass sie alle, was sind? Eins seien. So wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns seien und so die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und dann sagt er, warum das so wichtig ist und was auf dem Spiel steht. Und so, damit die Welt so glaubt, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Was müssen alle glauben? Dass der Vater den Sohn gesandt hat. Dass Gott den Sohn Gottes gesandt hat. Das Wort ist Fleisch geworden. Damit sie unsere Botschaft glauben. Unsere Einheit, liebe Freunde, ist entscheidend für die Mission. Es authentisiert unsere Botschaft. Unsere Einheit mit dem Vater und dem Sohn und unsere Einheit untereinander. Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie vollendet sein in der Einheit. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast. Was soll die Welt erkennen? Gott hat Jesus gesandt und die Welt geliebt. So wie du mich geliebt hast. Ich will, dass meine Nachfolger, sagt Jesus, auf das eine fokussiert sind. Nicht auf die Details. Sagen wir das gemeinsam. Nicht auf die Details. Nicht auf die Details. Es gibt Christen, die glauben, dass Jesus heute noch jeden Tag Wunder wirkt. Und es gibt Christen, die glauben, dass Jesus heute nicht jeden Tag Wunder wirkt. Und beide sind wir Brüder und Schwestern. Es gibt Christen, die glauben an eine Sprache, die man nicht verstehen kann im Gebet. Und es gibt Christen, die glauben das nicht. Und beide sind sie Geschwister in Jesus. Unsere Einheit muss nicht im Zungengebet oder in den Wundern oder Heilungen sein. Unsere Einheit muss sein, Jesus ist Gott, er kam in diese Welt, um Sünder zu retten. Und wenn wir da nicht drüber stehen können, dann verlieren wir den Kampf. Wie viele Nachrichten kriege ich? Was glaubst du, wo Leute, ja, du glaubst nicht das ganze Evangelium, ich habe alles Mögliche. Du glaubst nur eine Hälfte oder ein Drittel, sage ich, was, es gibt nur eins. Alles andere ist sekundär. Verstehen wir das? Alles andere ist zweitrangig. Na, aber die glauben an die Maria. Danke für den Einwand. Darf ich was sagen kurz? Meine Oma war eine Marienverehrerin. Meine zweite Oma ebenso. Wenn du die Maria falsch siehst, kannst du nicht in den Himmel kommen. So ein Blödsinn. Das Einzige, was notwendig ist für den Himmel, ist, wer ist Jesus? Und aber die können das nicht glauben. Was glaubst denn du für einen Schmäh manchmal, ja? Weißt du, was du alles glaubst, was nicht stimmt? Wir müssen verstehen, es gibt auch katholische Geschwister im Himmel. Es gibt sogar pfingstliche Geschwister im Himmel. Auch charismatische, auch evangelikale, auch überkonfessionelle. Und weißt du, was wir alles für unterschiedliche Glaubenssätze haben und Dinge? Und Jesus sagt, solange wir über diese Dinge streiten, schaden wir der Welt. Ja oder nein? Wir schaden der Welt, wenn wir Zungengebet zum Hauptthema machen. Wir schaden der Welt, wenn wir Wunder heute oder nicht zum Hauptthema machen. Die Welt muss nur eines wissen. Du wählst grün, ich wähle, weiß ich nicht, sage ich nicht. Wir wählen unterschiedlicher wie Tag und Nacht. Wir denken über Heilung oder Zungengebet unterschiedlich wie Tag und Nacht. Nur Hypothese. Und trotzdem sind wir Geschwister und lieben uns in Jesus. Und die Welt sagt, boah, das gibt's bei uns nicht. Weißt du, das andere gibt's in der Welt auch. Wir sind best, der Jesus sagt, sogar die Sünder grüßen einander. Sogar die Zöllner untereinander leben einander. Aber wir haben etwas. Wir haben eine Wahrheit, die ist Jesus. Und wir lieben uns und sind eins trotz der Unterschiedlichkeiten. Weil Jesus uns eins macht und nicht die Details. Sind wir noch da? Es geht darum, wer ist Jesus? Und wenn jemand die Erkenntnis über die Maria nicht hat, aber Jesus ganz tief als Erlöser glaubt, ist dieser Mensch gerettet. Das ist überhaupt keine Frage. Amen. Es ist überhaupt keine Frage. Was ist, wenn ein Mormone persönlich und privat plötzlich glaubt, Jesus ist der Sohn Gottes und er ist Gott und ich glaube, und noch ein bisschen Mormonismus mit sich trägt. Was ist dann? Dann ist er gerettet. Warum? Weil es gibt nur eine Wahrheit, die uns rettet. Wer ist Jesus und glaube ich dem Sohn Gottes? Ja oder nein? So, hier ist das große Problem, liebe Freunde. Das große Problem ist folgendes. Wir haben alle sekundäre Themen, die uns extrem wichtig sind. Richtig? Und unsere sekundären Themen fühlen sich für uns an wie primäre Themen. Immer. Sie fühlen sich so an, weil für uns ist es ganz wichtig. Für mich ist das Zungengebet so wichtig, dass es nicht wegzudenken ist, zum Beispiel. Und wir heben diese Sache zu einer primären Sache und vergessen, dass das nicht primär ist, sondern sekundär. Primär ist, Jesus ist König, der Erlöser der Welt. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sein ewiges Leben. Also ich habe noch nie so viele Christen und Prediger gekannt wie heute, die ständig irgendjemanden wegstreichen wollen. Der ist sicher nicht errettet und der ist auch sicher nicht errettet. Und du weißt alles, gell? Weil du kannst ins Herz schauen, du Kasperl, du. Richtig? Sagen wir mal ganz ehrlich, wir haben keine Ahnung. Und im Himmel wird uns eine Überraschung nach der anderen entgegenwehen. Was, du bist da? Versteht ihr, was ich sage? Es geht nur um eines. Wer ist Jesus? Und ob bei welchem Club du dabei bist, bei welcher Kirche du dabei bist, also Organisation ist egal. Wichtig ist, Jesus ist der König aller Könige. Meine Freunde, was ist die größte Bedrohung? Ich kürze jetzt ab. Die größte Bedrohung ist nicht da draußen, ist keine politische Partei, ist nicht der Coronavirus, ist nicht gar nichts da draußen. Nicht die Agenda und nicht die Bosheit und nicht nichts. Die größte Bedrohung, Jesus ist ganz klar, ist Uneinheit und Spaltung. Spaltung über sekundäre Themen, die uns vom Primären ablenken. Was ist primär? Dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Gott hat etwas in unserer Welt, für unsere Welt getan, durch Christus, und er ist unser König. Und wir haben keinen anderen König außer Jesus. Stimmt das? Und er kam, um uns den Vater zu zeigen. Und er kam, um uns von den Sünden zu retten. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, also zuerst hat Petrus gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und du bist Petrus, und auf diesem Petra, auf diesem Felsen, werde ich meine Kirche bauen, meine Ekklesia bauen. Und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Liebe Freunde, das ist das Einzige, wo Christen jemals Einheit haben werden. Wir werden nie Auge in Auge blicken können, nie. Wenn ich dir alles sage, was ich glaube und nicht glaube, wärst du wahrscheinlich entsetzt oder hocherfreut. Aber die Wahrheit ist, wir werden uns in Details niemals einig sein. Ich habe einen Bruder in Christus, einen sehr, sehr lieben Bruder in Christus, bin leider schon lange nicht mehr gesehen. Er macht einen Gefängnisdienst hier in Österreich. Es ist ein wunderbarer Mann. Er war lange hier auch in der Oase. Und ein Katholik, wie er im Buche steht. Ein großer Fan von Maria. Aber ich sag dir was. Wenn der Jesus nicht kennt, heiße ich Hugo Meyer. Der kennt Jesus. Er liebt Jesus. Und weißt du was? Ich brauche mich nicht spalten von ihm wegen der Maria, weil Jesus uns vereint. Ich brauche mich mit niemandem spalten wegen Zungenrede, weil Jesus uns vereint. Ich brauche mich mit niemandem spalten wegen der Gaben des Geistes, weil Jesus uns vereint. Und drum meine Frage an dich, wer ist für dich Jesus? Alles andere, hör mir gut zu, alles andere. Wie viel? Alles andere. Wie viel? Alles andere. Egal welcher Color von Christentum. Alles andere ist sekundär. Ja? Egal in welcher Kategorie von Christ du bist. Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias, der Christus, der eine wahre, lebendige Gott. Er wurde Mensch. Und auf diesen Felsen wird seine Ekklesia gebaut. Habe ich schon gesagt? Alles andere ist sekundär. Und leider machen zu viele sekundäre zu primären Dingen. Und drum verlieren wir einen Teil der Gesellschaft. Die größte Bedrohung ist nicht da draußen, die größte Bedrohung ist in unserer Mitte. Können wir, obwohl wir so unterschiedlich denken, über manche Themen, die wichtig sind. Themen, die wichtig sind. Aber können wir auch Themen, die wichtig sind, liegen lassen und Schulter an Schulter den einen wahren, lebendigen Gott preisen? Obwohl wir anders wählen, obwohl wir einen anderen Lobpreis mögen, obwohl wir einen anderen Stil pflegen, obwohl wir einander in die Kirche gehen, können wir trotzdem Schulter an Schulter sagen, es gibt einen Herrn, sein Name ist Jesus Christus. Eine andere Einheit kriegen wir nicht zusammen, glaubt mir das. Eine andere Einheit kriegen wir nicht zusammen. Aber das vereint. Und was wird die Welt denken? Sagt, hey, der wird grün, der wird blau, der wird schwarz. Der geht in die katholische Kirche, der ist evangelisch und der ist orthodox. Der hat sogar noch ein bisschen Marienanbetung drinnen. Aber weißt du was? In Jesus sind sie eins und man merkt, was würde in unserer Welt passieren, wenn wir uns um Jesus Christus vereinen und nicht die Nebensächlichkeiten, die wichtig sind, die zweitrangigen, die wichtig sind, ständig zum Wichtigsten erheben. Liebe Freunde, die Mission Jesu Christi leidet, weil die westliche Kirche auf zweitrangige, sekundäre Dinge fokussiert ist. Und wir würden die Welt erreichen wie nie zuvor, wenn wir trotz Unterschiede erkennen, wir brauchen nicht einer Meinung sein, aber wir beten Schulter an Schulter und wir lieben Schulter an Schulter einen Herrn Erlöser und wir lieben einander. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr alles gleich glaubt. Nein, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe habt zueinander. Und meine Beichte heute ist noch, ich beichte noch etwas, daran möchte ich arbeiten. Und ich hoffe, wir gemeinsam können an dem arbeiten. Amen. Damit wir eins sind, denn der Feind ist in unserer Mitte, nicht da draußen. Amen. Stehen wir auf. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir loben dich. Wir preisen dich. Wir erheben dich. Wir rühmen dich. Wir ehren dich. Wir danken dir. Wir wissen, in dieser Welt gibt es so viele Menschen, die dir glauben, die dir nachfolgen. Und es gibt so viele, die so unterschiedlich denken und glauben. Und die meisten von uns glauben, dass sie Recht haben. Das ist menschlich. Und unsere sekundären Dinge, die wir glauben, die werden für uns viel zu wichtig, zu entscheidend. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der König bist, dass du der Sohn Gottes bist, dass du Mensch wurdest und uns gelebt hast. Gib uns die Kraft, die Weisheit, zu lieben, zu geben, zu dienen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, unsere Feinde zu lieben, auch unsere christlichen Brüder und Schwestern zu lieben, wo wir ganz anders ticken, ganz anders denken in vielen Bereichen des Lebens, auch anders wählen. Bitte, Herr Jesus, schenk uns diese Erkenntnis heute, dass Meinungsunterschiede immer da sein werden, immer, solange es uns gibt. Aber diese Meinungsunterschiede dürfen nicht dazu führen, dass wir streiten oder uns spalten oder uneins sind. Das würde der Welt immens schaden. Wir wollen Schulter an Schulter mit allen echten Jesus-Nachfolgern deinen Namen loben und preisen. Jesus, du bist die einzige Antwort. Du bist alles, was zählt. Du bist der Sohn Gottes. Wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust, du sagst, ja, ich bin nicht gläubig gewesen bis jetzt, aber heute habe ich was gehört. Endlich sagt es jemand, weil ihr habt die Christen beobachtet. Wer weiß, die Welt beobachtet uns. Wer weiß, die Welt beobachtet uns. Unsere Kinder beobachten uns. Unsere ungläubigen Kinder beobachten uns. Und wenn wir zu extrem in den sekundären Dingen sind, verlieren wir den Fokus auf das Primäre und das schadet unseren Liebsten. Da versteht es jemand in der dritten Reihe. Es ist so. Und ich weiß, wir meinen es gut mit den sekundären Dingen. Ich weiß das. Wir meinen es alle gut. Ich habe früher auch dem oder dem alles eindrucken wollen. Aber je mehr eindrucken ich wollte, umso mehr zugedruckt ist worden. Amen. Lass uns die Unterschiede akzeptieren und lass uns Jesus in den Mittelpunkt rücken. Alleine, Jesus alleine. Du bist ungläubig vielleicht und du sagst jetzt, pah, ja, jetzt weiß ich, du hast genau recht, das habe ich gesehen. Ich sehe das immer schon. Ja gut, weil es so ist. Und heute ist dein Tag, den wahren Jesus anzunehmen. Wenn du das möchtest, er liebt dich mehr, als du dir denken kannst. Im Römer 10, Vers 9 steht auch ganz deutlich, das Wesentliche, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, bist du gerettet. Außer du hältst noch an der Maria fest, außer du glaubst nicht an das Zungengebet, außer, nein, kein Außer. Sagen wir es gemeinsam. Kein Außer. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Neulich hat eine Gruppe von amerikanischen Predigern, die ich bis dorthin geschätzt habe, jetzt nicht mehr, ich schätze immer noch in Christus, die haben einen anderen Prediger ausgeschlossen aus einer Konferenz, wo er sprechen hätte sollen, weil, schnall dich an, eine Oma kam zu ihm um Rat. Das Enkelkind, ich glaube Transgender oder lesbisch, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Hochzeit, lesbische Hochzeit oder Transgender, ich vergesse es. Und der Pastor, ein total konservativer, evangelikaler, fundamentaler Superprediger, ich liebe ihn, sagt, ich muss dir was sagen. Ja, geh hin, bring dein bestes Geschenk und zeig deiner Enkeltochter deine Liebe. Und weil er das gesagt hat und nicht gesagt hat, um keinen Fall darfst du dorthin gehen, weil Christen dürfen auf sowas nicht gehen, haben ihn so viele Pastoren ausgeschlossen. Und er hat dann wirklich den Mut gehabt, in der nächsten Predigt zu sagen, ich weiß, was sie alle reden, aber das ist meine tiefste Überzeugung. Familie ist wichtiger als alles andere. Zeig deinen Kindern deine Liebe. Das heißt nicht, dass du sie bestätigst in dem, was sie tun. Amen. Das natürlich hat er nicht gesagt, sag, alles ist okay. Nein, sag gar nichts. Sie weiß ja sehr, was du denkst. Bring dein bestes Geschenk und zeig deine Liebe. Und ich sag dir was, das ist auch meine Meinung. Ich bin natürlich gegen das Getue und das Gehabe und ich bin gegen jede Sünde. Ich bin auch gegen dein Lügen. Und dein Übertreiben. Ich auch. Aber versteht ihr was? Die Christi ist da so weise geworden über die Jahre. Sie hat eines gesagt, sie sagt mir immer wieder, Liebling, Family is everything. Jesus, Ehemann, Ehefrau, Familie. Warum soll ich ein Kind verlieren, weil ich beweisen will, wo ich stehe? Und dieser Pastor wurde ausgeschlossen. Jetzt ist es mein Lieblingsprediger. Hat mir vorher schon sehr getaugt. Aber er hat nicht nachgegeben und gesagt, hey, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, damit ich dort jetzt sprechen kann, ändere ich meine Meinung. Er hat gesagt, nein, ich habe das gesagt. Es war mein Ratschlag für diese Oma. Und da hat er noch was gesagt. Mein Ratschlag für einen anderen wäre vielleicht anders gewesen. Wenn es nur ein Kumpel gewesen wäre, hätte vielleicht gesagt, na, geh nicht. Aber das ist dein Enkelkind. Das ist ein Unterschied, richtig? Bring deine Liebe, bring deine, zeig deine Oma-Liebe diesem Kind. Man darf nicht, ist nicht alles immer schwarz-weiß, richtig? Und Weisheit ist so wichtig.
Gott ist gegen die alle.
Ja, ja. Gott liebt die Menschen, vergiss das nicht. Und weißt du, warum Jesus dich liebt? Weil er dich kennt. Er kennt deine ganze Geschichte. Und wenn du die ganze Geschichte von ihm kennen würdest, würdest auch demütiger sein. Wenn du meine ganze Geschichte kennen würdest, würdest du mich liebevoller behandeln. Wenn ich die ganze Geschichte vom Eugen kennen würde, würde ich ihn liebevoller. Wenn ich deine ganze Geschichte kennen würde, würde ich dich wahrscheinlich umarmen und sagen, hey, tut mir so leid, richtig? Und Gott kennt unsere gesamte Geschichte. Niemand sonst, nur er, und darum liebt er uns über alles. Amen. Und im 1. Korinther 13 steht, wenn ihr sprechen könnt mit Engelszungen, dann aber keine Liebe habt, dann seid ihr wie ein dröhnendes Erz. Eine Klinge, ihr macht nur Lärm. Okay. Bete, nimm Jesus an, Jesus. Du bist der einzige König, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Name über allen Namen. Du bist Gott, wurdest Mensch, bist für mich am Kreuz gestorben, hast für meine Sünden bezahlt. Ich bin dir ewig dankbar dafür. Ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich liebe euch auch. Wirklich. Noch erst zum Abschluss. Für jemand, der jetzt glaubt, der Karl Michael wird in seinen Standpunkten schwächer. Ich glaube immer noch und genauso stark, dass ich immer glaubt habe wie vorher. Nur, über gewisse Dinge brauche ich nicht streiten. Das ist der Unterschied. Ich wähle immer noch die gleiche Partei. Und finde, alle anderen sind voll Kotten. Verstehst du? Ich glaube immer noch, das ist falsch und das ist richtig. Und ich werde auch die Wahrheit über gewisse Themen sprechen. Aber der Mensch und das, was er tut, muss auseinandergehalten werden. Die Sünde ist nicht der Sünder. Der Sünder ist nicht die Sünde. Sondern das sind zwei Dinge. Gott hasst die Sünde. Und lebt den Sünder. Amen.